Die ökologische Umkehr, die gefordert ist, um eine Dynamik nachhaltiger Veränderung zu schaffen, ist auch eine gemeinschaftliche Umkehr. Das schreibt Papst Franziskus in seinem Umweltschreiben Laudato Si. Was motiviert Menschen, einen ökologischen Wandel durchzumachen und dabei andere in ihrem Umfeld, in Politik, Wirtschaft oder Kultur, mitzunehmen? Was können wir und die Kirche davon lernen? Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Klima- und Kirche-Gespräch.
Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Klima- und Kirche-Gesprächs. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ich im Winter eine Kirche besuche, die mit fossilen Brennstoffen beheizt wird, was bei der Größe der Gebäude in meinen Augen eine ziemliche Energieverschwendung oder manchmal vielleicht sogar eine Klimasünde sein könnte, dann frage ich mich immer, ob das nicht völlig paradox ist, durch die Art der Nutzung eines Gotteshauses die Schöpfung Gottes zu zerstören. Müssen wir nicht gerade als Kirche unser Handeln in Bezug auf die Bewahrung der Schöpfung ganz neu bedenken? Mir als zugegebenermaßen Hobby-Theologe fallen da oft keine Argumente ein. Und deswegen habe ich mir heute eine Expertin eingeladen, und zwar die Juniorprofessorin für christliche Sozialethik an der Universität zu Bonn. Herzlich willkommen, Frau Professorin Anna-Maria Riedel.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Kann die christliche Sozialethik bei zugegeben solchen plakativen Fragen wie der Kirchenheizung eine Antwort geben?
Also ich bin natürlich keine Bauexpertin, da müsste man wahrscheinlich noch jemanden ranziehen, der was von Gebäudesanierung versteht. Aber ich würde darüber nachdenken, ich finde die Frage sehr relevant, ich frage mich das auch immer. Meine Kirchengemeinde macht das so, dass es keine Heizung mehr gibt, nur noch Wolldecken. Das ist keine sehr bequeme Lösung und wahrscheinlich für manche Menschen auch auf Dauer keine Möglichkeit. Aber ich glaube, dass wir den Kirchenraum insgesamt als Gebäude nutzen können für Umweltzwecke. Also wir könnten natürlich auf vielen Kirchen Solarzellen installieren auf den Dächern. Das wäre eine breite Möglichkeit. Kirchentürme, gerade als alte Gemäuer, wie es sie vielfach gibt, können zu Hause für Falken sein, die in den Städten fehlen, oder Eulen. Kirchengärten können genutzt werden, um dort Grünflächen zu schaffen statt Asphaltflächen. Also ich glaube, man kann ganz viel auch mit dem Kirchenraum in einem ökologisch nachhaltigen Sinne machen. Und damit vielleicht auch Menschen motivieren, nachzuziehen und zu sagen, wir schaffen hier Orte, die vorleben, wie Klimaneutralität gehen kann.
Ganz allgemein gefragt, womit befasst sich eine solche Professur für Nachhaltigkeit in der christlichen Sozialethik?
Genau, also Forschungsschwerpunkt Nachhaltigkeit, das ist ein ganz breites Feld, mit dem man sich da beschäftigen kann. Ich lege tatsächlich einen Fokus auf Klimafragen, auf umweltpolitische Fragen. Man könnte auch über ein nachhaltiges Bildungssystem nachdenken unter dem Stichwort Nachhaltigkeit. Aber mir geht es tatsächlich um die ökologische Nachhaltigkeit und das auf zwei Ebenen. Einerseits tatsächlich so ganz praktische Fragen, also Sozialethik fragt nach gerechten Strukturen und nach Strukturveränderungen. Und dazu würde natürlich sowas gehören. Welche Projekte brauchen wir? Was können wir leisten? Aber ich glaube, es geht immer auch darum, wir sind Wissenschaftlerinnen, wir arbeiten an der Uni, uns zu fragen, mit welchen Systemen und Haltungen und Theorien im Hintergrund denken wir eigentlich über solche Fragen nach? Da finde ich, macht es zum Beispiel einen Unterschied, ob ich von der Evolutionstheorie Darwins komme oder ob ich darüber nachdenke, dass Leben in Symbiogenese entsteht, also dort, wo sich Wesen zusammenschließen, ob das nicht das erfolgreichere evolutionäre Konzept ist als der Kampf aller gegen alle. Das kann man sagen, es ist Biologie, aber solche Theorien werden ja wirkmächtig und beeinflussen, wie wir handeln, wie wir denken, welche Entscheidungen wir treffen. Und mit sowas beschäftigen wir uns bei Nachhaltigkeitsfragen auch. Also wer ist eigentlich beteiligt, wenn wir über Klima reden? Welche Rolle räumen wir denen ein, die wir vielleicht bisher als Objekte unseres Handelns abgetan haben? Sind die nicht auch Akteure des Klimas mit Rechten, mit Ansprüchen auf Territorium, auf gute Lebensbedingungen? All solche systemischen Fragen im Hintergrund behandeln wir eben neben den praktischen Fragen auch und versuchen uns immer wieder zu fragen, wie geht das zusammen? Also wie beeinflusst sich Theorie und Praxis und welche wechselseitigen Formen gibt es da, miteinander ins Gespräch zu kommen?
Inwieweit hat die Enzyklika Laudato Si die Soziallehre da nochmal erweitert in dem Bereich und inwiefern ist die Enzyklika sogar vielleicht eine Grundlage auch von Ihrer Arbeit?
Ich glaube, sie ist so ein Meilenstein für unsere Arbeit und für ganz vieles, weil sie erstmals eben diese Klimathematik so deutlich anspricht. Also es ist die erste Enzyklika, die wirklich die Ökologie zum Thema macht. Wir sehen, Enzykliken sind immer auch Kinder ihrer Zeit. Da ist Laudato Si kein Unterschied. Sie springt darauf auf, wo wir sehen, wo sind die großen sozialen Fragen unserer Zeit. Und das sind eben diese geosozialen Fragen. Und sie ist für uns so spannend, nicht nur, weil sie inhaltlich viel bietet in dieser Verbindung von Ökonomie und Ökologie, also dass wir dieses Zusammendenken müssen, die Systeme, sondern weil sie auch ein Text ist, der ganz weit über die Theologie hinaus wahrgenommen worden ist und uns damit sehr, sehr sprachfähig macht, gerade wenn es um Dialog mit anderen Wissenschaften geht. Und das ist natürlich eine tolle Voraussetzung, wenn man an der Universität mit anderen zusammenarbeitet.
Merken Sie das in der Arbeit auch, dass Papst Franziskus in dieser Enzyklika so viel auch auf andere Wissenschaften gehört hat, was die ganzen Klimafragen angeht, Umweltfragen? Merken Sie, dass das jetzt vielleicht auch in Kommunikation mit großen Kirchen auch da ein bisschen Rückenwind Ihnen gibt, um solche Fragen wirklich zu behandeln?
Ja, also Laudato Si würde ich schon als Rückenwind beschreiben. Und zwar auf zweierlei Ebenen. Also erstens, weil es diese Komplexität des Themas sehr gut darstellbar macht und zeigt, dass wir uns dessen auch bewusst sind. Und zweitens aber, und das finde ich wichtig, weil es uns zwingt, uns immer wieder auch zu fragen, was ist unser Beitrag als Theologie in dem Bereich? Also ich kann nicht besser über Geoengineering nah Bescheid wissen als ein Ingenieur oder Ähnliches, sondern ich muss mich immer noch mal fragen, wie bringen wir uns eigentlich ein? Und dafür liefert Laudato Si natürlich einen guten Gesprächsanker, um anderen auch klarzumachen, warum ist theologische Ethik an den Gesprächen zu beteiligen? Warum ist dem Problem vielleicht nicht nur über Technik oder nur über ökonomische Lösungen beizukommen?
Das war ja auch ein Schwerpunkt, diese Verbindung von sozialen und ökologischen Fragen. Also die ganze Frage nach der sozial-ökologischen Transformation, die uns ja auch in Deutschland weiterhilft. Wie kann so eine christliche Sozialethik da auch einer Gesellschaft weiterhelfen bei der sozial-ökologischen Transformation?
Ich glaube, weil Transformationen immer etwas damit zu tun haben, dass Menschen Orte verlassen müssen, die ihnen vertraut sind. Und das ist ein ganz schwerer Prozess. Wir sind alle eher im Beharren verhaftet. Das macht uns Angst, wenn wir nicht genau wissen, wohin sich etwas verändert. Und ich glaube, damit uns das gelingt, Transformation, brauchen wir sowas wie Hoffnungserzählung. Und ich finde, das ist ein dezidierter Ort für Theologie, für Religionen, Visionen zu haben von Hoffnung, auf die es sich lohnt zuzugehen. Und das wäre ein Beitrag, zum Beispiel Schöpfungserzählungen so zu erzählen und wiederzubeleben, dass wir Mut kriegen, uns auf diesen Transformationsprozess einzulassen.
Schaffen wir das als Kirche, diese Hoffnung im Moment zu vermitteln?
Ja und nein. Also ja, ich weiß ganz viele motivierte Menschen in Kirchen, die genau das tagtäglich tun. Und ich finde das auch immer wieder Kraftquellen. Und nein, weil wir uns natürlich leider in viele andere Debatten auch ja selbst verschuldet teils verstrickt haben in Missbrauchsdebatten und Ähnliches. Ich würde mir eine Kirche wünschen, die da mutiger ist. Die sagt, also einzelne Bischöfe und Bistümer machen da ganz tolle Sachen, das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich würde mir wirklich eine Kampagne der Deutschen Bischofskonferenz zum Beispiel wünschen, die sagt, wir werden Vorreiter aus einer tiefen Schöpfungsspiritualität heraus. Die übersetzen wir in Handlungsstrategien und schieben so eine Kampagne wie Deutschlands Kirche klimaneutral bis, was weiß ich, 2027 mit großen Aktionen. Also Kirche ist der größte Arbeitgeber in Deutschland, wenn man alle Caritas-Einrichtungen dazu richtet. Wenn wir sagen würden, alle Caritas-Einrichtungen werden vegan oder vegetarisch. Alle Kirchendächer kriegen Solarzellen. Wir machen große Kampagnen, wie man Kirchen anders heizen kann, wie man Kirchengärten umgestalten kann, wie man aber auch über Schöpfungsspiritualität mit Menschen ins Gespräch kommen kann. Wochen der Schöpfung, der Hoffnung. Ich glaube, mit so einer Kampagne könnten wir sehr viel bewegen, weil wir so groß sind, weil wir andere Themen setzen würden, mit anderen Themen in der Öffentlichkeit wären, weil es zutiefst an unsere spirituellen Grundlagen heranreichen würde und weil es eine echte Mutmacherkampagne wäre. Also wenn Kirche das gelingen würde, so etwas, so einen Tanker loszuschicken, dann trauen sich vielleicht auch andere, ihre Boote loszulassen.
Wäre das nicht auch ein absoluter Punkt, um auch wieder mehr sprachfähig in Bezug auf Jugendliche zu sein? Also gerade das, was Sie ansprachen, das Thema Hoffnung.
Ja, man kann sein, dass Fridays for Future sowas gewesen wären. Manchmal frage ich mich, ob da der Zug nicht schon abgefahren ist, ob wir da nicht zu spät kommen. Aber ich finde, wir sollten Dinge tun, weil sie richtig sind und nicht, weil wir den oder jenen erreichen wollen. Wenn das darüber gelingt, dann ist das schön. Aber ich glaube, dass wir einen Schöpfungsauftrag, eine Verantwortung haben, die uns dazu bewegen sollte, diese Schritte zu gehen. Und das zweite wäre dann sozusagen die schöne Beigabe.
Weil Kirche ja ein extremer Player ist, was soziales Engagement angeht, dass auch wir eigentlich da auch noch die Stimme mehr erheben müssen im Sinne von Klimaschutz ist ja wirklich auch dafür da, um auch den Ärmsten zu helfen, weil die Ersten sind, die unter den Folgen des Klimawandels leiden. Also auch diese soziale Stimme, müsste die nicht auch noch viel größer sein von der Kirche?
Ja, also das würde ja auch vor allen Dingen einen weltweiten Kontext betreffen. Ich habe jetzt eben über eine deutsche Kirche gesprochen. Dass wir da sozusagen dieses solidarische Band stärker machen. Also das ist ja etwas, was ein weltumfassender Katholizismus eigentlich sehr gut könnte. Manchmal leiden wir ja unter diesem weltumfassenden, wo wir immer gemeinsam was finden müssen. Aber hier wäre es ein großer Wucher, sagen zu können, wir haben diese Verbindungen. Also zum Beispiel auch könnte ja Teil einer solchen Kampagne sein, sich Partnergemeinden zu suchen. Das haben viele Gemeinden schon, aber wo man wirklich nochmal bewusst diese Thematik auch aufgreift und in Präsenz holt hier in unserer Gegend. Was heißt das, wo zu leben, wo Existenz wirklich schon vom Klimawandel massiv bedroht ist?
Sie waren in Ihrer Jugend viel in Jugendverbänden aktiv. Inwiefern hat das vielleicht auch Ihre jetzige Arbeit geprägt? Weil gerade wenn ich an KJG im Erzbistum Köln denke, die waren einer der Vorreiter, Vorreiterinnen, was Nachhaltigkeitsanforderungen ging für Häuser, wo sie hinfahren etc. Also können Sie für Ihren eigenen Lebenslauf sagen, ja, das war auch prägend für das, was Sie jetzt tun?
Für mich war das sehr prägend, wobei ich damals sagen würde, der Vorreiter war das Bistum Freiburg, zumindest bei der KJG. Habe ich bei denen ganz viel gelernt. Wir saßen bei Bundeskonferenzen immer mit denen an einem Tisch und die aßen schon nachhaltige Müsli-Riegel und nur Regionales, als noch keiner darüber nachdachte. Mich hat das auf ganz vielen Ebenen geprägt. Erstens hat es mir ein ganz positives Bild von Kirche und kirchlicher Gemeinschaft vermittelt, was, glaube ich, mich bis heute dafür brennen lässt, mich da zu engagieren und da was zu gestalten. Mich hat es für den Nachhaltigkeitsgedanken tatsächlich auf dieser Ebene erstmal gepackt, dieser persönlichen Ebene, weil ich das eben erlebt habe, wie Menschen das schon sehr früh umsetzen und man dann über gute Beispiele ja anfängt, über sich selber und das eigene Verhalten nachzudenken. Diese ganzen systemischen Überlegungen, ich glaube, die sind später mit der Wissenschaft gekommen, aber es ist sozusagen eine Grundlage meines Handelns, das durch diese Jugendarbeit geprägt ist, diese Verbindung von Theorie und Praxis immer wieder zu ziehen.
Was motiviert Sie jetzt im Alltag an solchen Themen, die vielleicht auch nicht immer einfach sind, weiterzuarbeiten?
Dass ich glaube, dass es so wichtig ist. Man kann sagen, ja, es gibt viele brennende Einzelfragen, die uns jetzt sofort irgendwie was angehen. Aber ich glaube, nichts wird unser Leben so sehr beeinflussen wie die Veränderung und der Wandel im Klima. Und diese Dringlichkeit immer wieder deutlich zu machen, das finde ich ganz wichtig. Und ich sage es immer mit Donna Haraway, die das so schön sagt, es ist von Gewicht, mit welchen Anliegen wir andere Anliegen denken. Und es ist von Gewicht, mit welchen Erzählungen wir Erzählungen erzählen. Und das ist mir ein Anliegen. Also, dass wir aus unserem wunderbaren, traditionsreichen Schöpfungserzählung und Ähnliches etwas machen, was in dieser Welt wirklich von Gewicht ist. Wo es sich lohnt, das immer wieder zu erzählen und wachzuhalten und nicht einfach vergessen zu lassen. Das treibt mich an.
Ist da nicht, Sie sagten gerade, Geschichten erzählen, ich finde, wir als Kirche gerade, was Thema Genügsamkeit und Einfachheit angeht, was wir eigentlich auch brauchen für den Wandel, also das ganze Thema Suffizienz, wo ich das Gefühl habe, da traut sich Politik noch nicht ganz dran. Ist das auch nochmal ein Punkt, wo eigentlich wir Kirchen wirklich eine Geschichte erzählen können und kommt das vielleicht sogar in Ihrer Arbeit vor?
Es kommt in meiner Arbeit immer mal wieder am Rande vor. Ich glaube, fast noch viel wichtiger, ja, wir natürlich müssen wir über die unangenehmen Seiten reden, also oder das, was Menschen als unangenehm empfinden, nämlich, dass man vielleicht was verzichten muss. Ich glaube aber, dass in ganz vielen dieser Veränderungen auch Chancen liegen und dass es viel wichtiger ist, sich klarzumachen, okay, da kommt viel auf uns zu, aber es gibt uns auch die Möglichkeit, ganz vieles gesellschaftlich nochmal neu zu gestalten, wo wir eben merken, es liegt im Argen. Also ich sehe es gar nicht so sehr nur als Bedrohung, sondern ich sehe es auch als Chance. Und mir wäre fast wichtiger, als dass wir über Verzicht reden, dass wir über die Konflikte reden, die wir austragen müssen. Und ich glaube, auch da ist Spiritualität oder ist eine fundierte Theologie was sehr Hilfreiches, weil es uns klar macht, dass wir noch nicht erlöst sind, dass wir Konflikte auch immer noch wieder austragen müssen und dass es wichtig ist, sie zu thematisieren und nicht sie unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als ginge alles sozial verträglich, ökologisch nachhaltig, ökonomisch wertvoll, sondern diese Punkte reiben sich hier aneinander und über die Reibungen müssen wir reden.
Vielen Dank. Ich nehme das Letzte mit. Wir sollten es als Chance sehen, ich glaube auch gerade für die ganze Kirche in Deutschland. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für die Einblicke in das, was Sie tagtäglich machen und Ihren persönlichen Werdegang. Ihnen alles Gute und weiterhin viel Mut und viel Kraft für die Aufgaben, die Sie jeden Tag haben.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Klima- und Kirche-Gespräch ist eine Produktion der Abteilung Schöpfungsverantwortung des Erzbistums Köln in Zusammenarbeit mit dem Medienkompetenzzentrum im Katholisch-Sozialen Institut in Siegburg. Moderation: Christian Weingarten. Ton und Technik: Markus Lehr. Musik: Luis Weiß. Mastering: Markus Sager. Beratung: Andreas Menne. Ich bin Naomi Gericke. Unser besonderer Dank gilt allen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern.